Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger.
Und Mike Herbstreut.
Mike, ich geb's zu, ich bin Giffer.
Du bist Giffer? Ja. Echt? Also ich bin schon, ich glaube, ich bin schon ein Mime, auch so ein bisschen.
Ja. Aber GIFs sind auch Mime.
GIFs sind super, GIFs sind natürlich, also ich glaube, so in jeder WhatsApp-Nachricht würde ich, glaube ich, am liebsten nur ein GIF benutzen.
Ja, und wenn Sie jetzt nicht wissen, wovon wir gerade reden, wir reden von digitaler Bildkultur. Das ist jetzt aber nichts ganz so Neues, sondern das gibt es einerseits im Internet schon seit 30 Jahren und zum anderen ist es eigentlich das Älteste, was es überhaupt gibt. Mimetische Kultur ist, glaube ich, laut Aristoteles der Anfang der Kultur.
Okay, also hat historische Vergangenheit. Auf Aristoteles gehen wir jetzt aber erstmal nicht tiefer ein, sondern wir bleiben im Hier und Jetzt und zwar bei den Memes. Diese Bilder mit Text kopiert, aus dem Kontext gerissen, in den neuen Kontext gesetzt, humoristisch aufgearbeitet, die sind eine Distinktion. Also ich kapsel mich ab, ich zeige, ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe, die diesen oder jenen Witz versteht, diesen Insider. Und bei Memes ist dieser Insider einfach in Bildform.
Und Dirk von Gehen ist tatsächlich ein Fan von Memes und er sagt, es bietet neben dieser Distinktion, die du eben gesagt hast, auch noch eine Möglichkeit, nämlich, dass man sich versteht.
Dirk von Gehlen, der ist nämlich großer Fan von Memes, beschäftigt sich schon lange damit und veröffentlicht jetzt einen Aufsatz darüber, 60 Seiten stark ist der und heißt Meme, digitale Bildkulturen im Wagenbach Verlag. Unsere Moderatorin Sigrid Fischer hat mit ihm darüber gesprochen und das Gespräch mit Dirk von Gehlen, das hören Sie jetzt.
Es sind klassische Stilmittel von Comedy und Satire. Etwas aus dem Kontext nehmen, verfremden, überzeichnen und damit auch kommentieren. Ob das ein Werbeclip ist oder peinliches Politikerverhalten oder eine bestimmte Geste wie die Merkel-Raute. Sowas wird gerne aufgegriffen und weitergedreht als Karikatur oder vielleicht als Titelseite von Satiremagazin oder auch als Filmclip fürs Neo-Magazin Royal zum Beispiel. In der digitalen Welt sind es Meme oder Memes. Dort finden solche Ausdrucksformen massenhafte Verbreitung und werden auch zum Kommunikationsmittel untereinander. Journalist und Autor Dirk von Gehlen ist ein großer Fan dieser Meme. Er lebt nämlich in München und im Internet, schreibt er. Donnerstag erscheint sein Beitrag zum Phänomen in der Reihe Digitale Bildkulturen bei Wagenbach. Dirk von Gehlen, guten Tag. Nach München jetzt aber, ne? Nicht ins Internet.
Ich bin in München und ein bisschen im Internet, ja. Guten Tag.
Alles klar. Okay, Sie sagen Meme, habe ich im Buch gelesen. Also sagen wir jetzt Meme und Plural Meme, ja?
Genau.
Beides ist erlaubt, ja? Auch Meme
ist
erlaubt.
Beides ist erlaubt. Ich glaube, es gibt kein Falsch. Je nach Kontext sucht man sich das Richtige.
Schön. Ja, Herr von Gehlen, braucht es denn 2020 wirklich noch eine Erklärung des Phänomens der Meme? Denn das ist eigentlich Ihr ungefähr 60 Seiten Aufsatz.
Ich glaube, es braucht diese Erklärung aus zwei Gründen. Das eine ist, weil immer wieder neue kommen, die so viel Spaß machen, dass man das schön einordnen kann. Also es ist für alle Menschen, die sich im Internet auch zu Hause fühlen, vielleicht ein kleiner, spannender Aufsatz, was Neues zu entdecken und es neu einzuordnen. Aber es braucht es vor allen Dingen für all die Menschen, die denken, dass im Internet sei doch noch unter der U-Kultur gar nicht so richtig wertvoll und gar nicht so richtige Kultur. Und ich glaube, dass das sehr wohl ist und dafür ist dieses Buch gedacht.
Sie nennen das Ganze Volkskunst und unterscheiden mal grob zwei Kategorien, also den sogenannten Internetquatsch, also die witzigen, die satirischen Sachen, wie Sie eben sagten, das macht viel Spaß, aber es gibt eben auch die politisch gekaperten, würde ich es mal nennen. Sie meinen aber schon jede Form, ne, wenn Sie von Volkskunst sprechen.
Ich glaube, man muss da sozusagen auf alles schauen, nicht nur auf das, was einem gut gefällt und mir gefällt davon eine Menge ganz gut, aber es gibt auch Sachen, die ich problematisch finde. Es gibt Prinzipien der Polarisierung, der Zuspitzung und auch der Aggression, die ich natürlich nicht nur positiv finde, wo ich auch drauf schaue, also es gibt einen berühmten Internetfrosch, Peep the Frog, der sozusagen rechtsnational gekapert wurde.
Als harmlose Comicfigur, ne, ursprünglich.
Eine Comicfigur, genau. Und da kann man auch dran sehen, wie sozusagen dieses Spielfeld nicht einfach nur eines der, ich sag mal, fröhlichen Kritik ist, sondern mittlerweile auch ein politisches Spielfeld geworden ist, das man kritisch beäugen muss, aber aus einer Perspektive der Wertschätzung und des Teilnehmens, weil ich glaube, wenn man da sozusagen nur von außen so mit spitzen Fingern drauf schaut, dann erschließt sich die Dimension dessen nicht.
Ich wollte noch mal zu einem Merkmal kommen. Dieser Meme ist Distinktion, wie Sie sagen. Also Memekultur spielt sich innerhalb von Gruppen ab, vielleicht auch von Generationen, die so ganz bestimmte, natürlich meist popkulturelle Referenzen setzen, die dann nicht jeder versteht. Das heißt, andere sind da ausgeschlossen. Trotzdem sagen Sie, Internet-Meme sind ihrem Wesen nach grenzüberschreitend, völkerverbindend. Aber da müsste es doch auch so kulturspezifische Referenzen geben, die vielleicht auch nicht jeder versteht, oder?
Ich glaube, dass der Antrieb die Distinktion ist, dass ich sozusagen etwas verstehe, was jemand anders nicht versteht, dass wir uns erkennen, so wie wenn man einen Witz versteht, das ist ja auch ein schönes Erkennen, das dann sich einstellt. Das Besondere ist nur, man kann das dann anderen erklären und die können dann auch Zugang dazu bekommen. Also diese Distinktion ist nicht komplett ausschließend, sondern so, dass ich sie über einen Hintereingang vielleicht doch nachvollziehen kann, indem es in Datenbanken irgendwo erklärt ist, was denn diese Referenz soll. Aber es hilft in erster Linie mal, ich sag mal, Identität auszudrücken oder zumindest Gruppenzugehörigkeit auszudrücken. Man kann das besonders schön an dem Generationenkonflikt sehen, wo wir im letzten Jahr unter dem Hashtag OKBoomer ein Aufbegehren der jüngeren Generation gegen die Babyboomer-Generation gesehen haben, wo sozusagen jeder Ratschlag von Älteren einfach nur mit einem OKBoomer kommentiert wurde und man sich sozusagen der Diskussion entzogen hat.
Bisschen pauschalisierend und arrogant aber auch, ne?
Selbstverständlich. Das ist sozusagen immer pauschalisierend. Aber das Besondere ist, dass ich anders als vielleicht vor 40 Jahren heute einfach den Begriff suchen kann im Netz und dann finde ich eine Erklärung dazu. Und das ist ja das Tolle, dass dann die Boomer sich sozusagen dazu auch verhalten können und damit wiederum umgekehrt spielen können. Und da fängt es dann an, meiner Meinung nach, spannend zu werden. Also wenn diese Referenzsysteme nicht nur für sich alleine funktionieren, sondern aufeinander Bezug nehmen und wenn Dinge aus Kontexten gerissen werden. Also der Kontextbruch ist sozusagen das Besondere, der besondere Zauber an Internet-Memen. Und wenn die ältere Generation sich mit diesem Wissen auf die jüngere zubewegt, dann passiert da, glaube ich, was.
Aber Dirk von Gehlen, jetzt muss ich doch mal feststellen, dass Kommunikation immer so funktioniert hat, dass Gruppen in bestimmten Codes kommuniziert haben, ne, die andere nicht verstanden haben. Das kennt doch jeder, der mal Schüler war und auf Schulhöfen sich rumgetrieben hat. Und es ist, wie gesagt, das klassische Mittel von Satire und Comedy, das es immer gegeben hat. Ja, früher wartete man gespannt auf die neue Titelseite der Titanic. Ja, was ist daran jetzt die Riesenfaszination, außer dass es eben zum Massenphänomen natürlich wird? Ne, durchs Internet.
Also das ist das Erste. Es skaliert, wie man in Internetsprache sagt. Also es wird unfassbar groß und ich kann mit einem kleinen Schulhofwitz weltweite Bekanntheit erlangen. Und aus dem kleinen Running Gag, den nur meine drei Freunde verstanden haben, der ist auf einmal weltweit oder zumindest sehr viel weiter als der Schulhof bekannt. Das ist als Erstes schon mal eine riesige Faszination. Und das Zweite ist, dass es auf so einer, ich sag mal, kulturkritischen Ebene eine Entwicklung gibt, die man eine mimetische Kultur bezeichnen könnte. Also eine Entwicklung, dass wir immer mehr in diesen kleinen Häppchen kommunizieren. Also dass sich Politikerinnen und Politiker Catchphrases zurechtlegen, also klare Sätze, die sie in Talkshows sagen, die sie dann einfach platzieren, egal wie die Frage ist, damit diese dann in irgendwelchen Texttafeln im Internet geteilt werden können und damit da dann wiederum irgendjemand Bezug drauf nimmt. Also diese Form von, Sie haben gerade die Titelseite der Titanic angesprochen, wenn die einfach tausendfach kopierbar und referenzierbar und veränderbar wird, dann skaliert das auch sozusagen auf einer nicht nur Reichweiten, sondern auch auf einer Inhaltsebene. Und diese beiden Komponenten sind das Neue an dem, was man mimetische Kultur nennt.
Da haben Sie das ja gerade schon gesagt, ne? So ganz kurze Einheiten. Kurz und knapp ist es oft. Und das Meme oft auch noch als Bild mit vielleicht ein bisschen kurzem Schriftzug dabei ersetzt natürlich auch Argumentation. Das ist aber eine Gefahr, oder? Wenn man nur noch so kommuniziert, ne? Mit so Zack-Eye-Catchern.
Es ist eine Veränderung. Es ist manchmal eine Gefahr, da gebe ich Ihnen recht, aber es manchmal eröffnet diese neue Form der Kommunikationsebene auch Ausdrucksformen, die wir sonst nicht haben. Also Emoticons, Emojis und sogenannte animierte GIFs, wo man kleine Sequenzen aus zum Beispiel Kinofilmen nimmt, die eröffnen ganz neue Formen der Kommunikationsform, wo man auch Sachen ausdrücken kann, die man sprachlich vielleicht nicht so auf den Punkt bringen kann. Also Gefühle von Ratlosigkeit oder Überforderung lassen sich mit solchen GIFs sehr viel besser ausdrücken, als wenn man es alles genau beschreiben würde. Ich wäre da vorsichtig, das nur als Gefahr zu interpretieren. Das ist eine deutliche Veränderung. Da drin steckt eine deutliche Vereinfachung und es ist eine deutliche Polarisierung, die damit zusammengeht. Da müssen wir, glaube ich, drauf reagieren. Meine Haltung dazu wäre, es zu beobachten und damit lernen, umzugehen und es nicht sozusagen als Gefahr zu benennen und sich dann zurückzuziehen. Der ehemalige Präsident Barack Obama hat letzte Woche einen Aufruf gestartet, an der Wahl teilzunehmen und hat das mit klaren Referenzen auf TikTok-Memes gemacht, um den jungen Wählern, die er damit ansprechen wollte, klarzumachen, ich verstehe eure Welt, kommt ihr in meine Welt und registriert euch und wählt. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, dass man nicht auf der Haltung stehen bleibt und sagt, das ist ein jugendliches Massenphänomen, das ist nichts mehr für mich, sondern versucht dort diese Sprachen, diese Codes zu verstehen und mit einzusteigen in diesen Diskurs, weil es eben sonst dazu führt, dass Gruppen sich absondern und der Diskurs nicht mehr geführt werden kann. Und ich glaube daran, dass ein liberaler gesellschaftlicher Diskurs eher von Vorteil ist.
Ja, Dirk von Gehlen im Gespräch mit Sigrid Fischer. Und Mike, bist du eher Team Distinktion, Abgrenzung durch Memes oder denkst du, dass es wirklich eine Möglichkeit bietet, dass man sich auch besser versteht, dass man quasi aus dieser früheren Drei-Personen-Schulhof-Situation jetzt irgendwie ein globales, gemeinsames Verständnis schafft?
Ich glaube, wie Dirk von Gehlen das ja auch in dem Gespräch erzählt hat, es ist natürlich Distinktion, aber es ist sehr, sehr einfach, in diese Bubble, in diese Insider-Bubble reinzukommen, dadurch, dass einem jemand die Ursprünge des Memes erklärt oder auch durch so mehr Plattformen wie Know Your Meme, auf denen ich tatsächlich auch total viel unterwegs bin, weil ich jetzt irgendwie dann auch wieder so ein Gag, den jemand gemacht hat oder ein Meme auf Twitter, auch nicht raff, was ist das, wo kommt das her? Und dann kann man immer da gucken, weiß Bescheid und schon ist man drin in dieser Bubble. Also ich mag natürlich dieses Insiderige, also dass man weiß, okay, ich verstehe die Referenz darauf, ich weiß, worauf das anspielt, ich kenne die Geschichte und jemand hat das einfach genommen und in einen lustigen, coolen, neuen Kontext gesetzt. Aber definitiv kann man sich damit, glaube ich, auch besser verstehen, weil es einfach so niedrigschwellig ist, da reinzukommen.
Noch niedrigschwelliger ist es natürlich, einfach an unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App unseren Podcast zu hören oder ihn überall dort zu hören, wo es eben Podcasts gibt.
Das ist tatsächlich sehr niedrigschwellig.
Wir verabschieden uns, Kolja Unger.
Und Mike Herbstreut. Machen Sie es gut.
Corso. Kunst und Pop.